Coburn war ein großer, breitschultriger Mann, 1,80 groß und 90 Kilo schwer. Sein rotbraunes Haar war, seiner Stellung gemäß, kurz geschnitten, sorgfältig gekämmt und gescheitelt. Obgleich er erst 32 Jahre alt war, sah er eher aus wie 40. Bei näherer Betrachtung verrieten jedoch das attraktive, offene Gesicht und das rasche Lächeln sein wahres Alter. Er besaß eine gewisse frühe Abgeklärtheit, das Aussehen eines Mannes, der zu schnell erwachsen geworden war. Sein ganzes Leben lang hatte er sich Verantwortung aufbürden lassen. In seiner Kinderzeit, als er im Blumenladen seines Vaters mitarbeitete, mit 20 als Hubschrauberpilot in Vietnam, als junger Ehemann und Vater und nun als Personalchef, der für die Sicherheit von 131 amerikanischen Angestellten und deren 220 Familienangehörigen zuständig war, und das in einer Stadt, in der der Mob die Straßen regierte. Wie jeden Tag, so telefonierte er auch heute in ganz Teheran herum und versuchte herauszufinden, wo gerade Kämpfe stattfanden, wo sie wohl demnächst ausbrechen würden und wie die Aussichten für die kommenden Tage waren. Mindestens einmal täglich rief er die amerikanische Botschaft an, deren Auskunft rund um die Uhr besetzt war. Amerikaner aus ganz Teheran pflegten dort Demonstrationen und Aufstände zu melden, und die Botschaft gab dann weiter, welche Stadtteile tunlichst zu meiden waren. Was jedoch ihre Ratschläge und Prognosen betraf, so fand Coburn sie nahezu nutzlos. Bei den wöchentlich stattfindenden Informationstreffen, an denen er stets getreulich teilnahm, bekam er jedes Mal das Gleiche zu hören. Amerikaner sollten sich nach Möglichkeit im Hause aufhalten und Menschenansammlungen um jeden Preis fernbleiben. Der Schah habe jedoch alles unter Kontrolle, sodass derzeit noch keine Evakuierung angeraten sei. Coburn verstand ihr Dilemma. Verkündeten die Amerikaner, dass der Pfauenthron wackelte, so würde der Schah mit Sicherheit gestürzt. Die Botschaft war bei ihren Äußerungen jedoch mittlerweile dermaßen vorsichtig, dass sie fast überhaupt keine Informationen mehr lieferte. Heute war es in Teheran relativ ruhig. Größere Demonstrationen fanden nicht statt. Die letzten ernstzunehmenden Unruhen hatte es vor 3 Tagen gegeben, am 2. Dezember, dem ersten Tag des Generalstreiks, an dem, den Meldungen zufolge, 700 Menschen getötet worden waren. Soweit Coburn informiert war, konnte man damit rechnen, dass die Ruhe bis zum 10. Dezember, dem islamischen Feiertag Ashura, anhielt. Coburn dachte mit Sorge an Ashura. Der islamische Winterfeiertag war überhaupt nicht mit Weihnachten zu vergleichen. An diesem Fasten- und Trauertag zum Gedenken des Todes von Hussein, dem Enkel des Propheten, herrschten Reue und Zerknirschung. Massendemonstrationen würden stattfinden, in deren Verlauf die Strenggläubigen sich selber peitschten. In solch einer Atmosphäre kam es schnell zum Ausbruch von Hysterie und Gewalt. Coburn befürchtete, dieses Mal könnten sich die Ausschreitungen gegen die Amerikaner richten. Eine Reihe hässlicher Zwischenfälle hatte ihn überzeugt, dass die Ressentiments gegen Amerikaner rasch um sich griffen. Unter seiner Tür hatte jemand eine Karte mit den Worten »Wenn dir Leib und Leben lieb sind, verschwinde aus dem Iran« durchgeschoben. Freunde von ihm hatten ähnliche Postkarten erhalten. An die Mauer seines Hauses hatten irgendwelche Sprühdosenkünstler geschrieben »Hier wohnen Amerikaner«. Der Bus, der seine Kinder in die amerikanische Schule Teherans brachte, war von der demonstrierenden Menge angehalten und fast zum Umkippen gebracht worden. Andere IDS-Mitarbeiter waren auf der Straße angepöbelt, ihre Autos demoliert worden. Eines schrecklichen Nachmittags hatten Iraner im Ministerium für Gesundheit und Soziales, dem größten Kunden von IDS, gewütet, Fenster eingeschlagen und Schalbilder verbrannt. Die IDS-Manager verschanzten sich in einem Büroraum, bis der Mob wieder abzog. Zurzeit gab es, wie Coburn aus der Gerüchteküche vernommen hatte, in den Moscheen und Basaren wildes Gerede über einen heiligen Krieg gegen die Amerikaner, der zu Ashura beginnen sollte. Bis dahin waren es noch 5 Tage. Doch die Amerikaner in Teheran wirkten erstaunlich gelassen. Coburn erinnerte sich an die Einführung der Ausgangssperre. Sie hatte nicht einmal das monatliche IDS-Pokerspiel beeinträchtigt. Alle hatten einfach Frauen und Kinder mitgebracht, das Ganze in eine Party umfunktioniert und waren bis zum Morgen geblieben. An das Knallen von Gewehrschüssen hatten sie sich gewöhnt. Die meisten heftigen Gefechte wurden zwar in der Altstadt im Süden, wo der Basar lag, und im Universitätsviertel ausgetragen, aber im Grunde waren überall immer wieder Schüsse zu hören. Schon bald nahmen sie die Knallerei seltsam gleichmütig hin. Sprach man gerade, so hielt man inne und wartete, bis die Salven verklungen waren. Ebenso wie in den Staaten, wenn ein Flugzeug über einen hinweg donnerte. Gerade so, als sei es undenkbar, dass sie zur Zielscheibe der Iraner werden könnten. Jedes Mal, wenn eine Evakuierung zur Debatte stand, stemmten sie sich dagegen. Sie hatten Zeit, Arbeit und persönlichen Ehrgeiz in die IDS Corporation Iran investiert und all das wollten sie nicht so ohne weiteres im Stich lassen. Ihre Frauen hatten die jeweilige Mietwohnung in ein richtiges Zuhause verwandelt und allenthalben wurden Pläne für Weihnachten geschmiedet. Die Kinder hatten ihre Schulen, ihre Freunde, ihre Fahrräder und Haustiere. Wenn wir uns nur ruhig verhalten und abwarten, so sagten sie sich, dann wird das Gewitter schon wieder abziehen. Coburn wurde in seinen Gedanken durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen und Majid kam herein, ein kleiner, stämmiger Mann um die 50 mit einem üppigen Schnauzbart. Er war einmal recht wohlhabend gewesen. Sein Stamm hatte große Ländereien besessen, die sie jedoch bei der Landreform in den 60er Jahren verloren. Nun arbeitete Majid als Coburns Assistent in der Verwaltung und war für die iranische Bürokratie zuständig. Er sprach fließend Englisch und war höchst einfallsreich. Coburn mochte ihn sehr. »Herein mit Ihnen, setzen Sie sich. Was gibt's?« »Es ist wegen Farah.« Coburn nickte. Farah war Majids Tochter und arbeitete mit ihrem Vater zusammen. Sie hatte dafür zu sorgen, dass alle amerikanischen Mitarbeiter stets über gültige Visa und Arbeitsgenehmigungen verfügten. »Irgendwas nicht in Ordnung?« fragte Coburn. »Die Polizei hat Farah aufgefordert, zwei amerikanische Pässe aus unseren Akten zu nehmen, ohne irgendjemandem etwas zu sagen.« Coburn runzelte die Stirn. »Ganz bestimmte Pässe?« Majid nickte. »Die von Paul Chaperoni und Bill Gaylord.« Paul war Coburns Chef, der Leiter der IDS Corporation Iran. Bill war sein Vize und Manager ihres größten Projektes, dem Auftrag des Gesundheitsministeriums. »Was zum Teufel geht da vor?« wollte Coburn wissen. Majid straffte die Schultern. »Ich weiß es nicht. Heute Vormittag hat Farah einen Anruf der Polizei, Abteilung Aufenthaltsgenehmigungen, erhalten. Sie wurde gebeten, hinzukommen. Farah dachte, es sei eine Routineangelegenheit. Um 11.30 Uhr kam sie in das Büro und sprach mit dem Leiter der amerikanischen Abteilung. Erst fragte er nach unserem Mitarbeiter Paul Booker. Sie sagte, Mr. Booker sei nicht mehr im Lande. Dann sagte der Polizist, ich nehme an, die beiden anderen sind auch fort. Farah sah, dass er drei Akten auf seinem Schreibtisch liegen hatte und fragte, welche beiden anderen er meine. Er sagte, Mr. Chaperoni und Mr. Gaylord. Sie antwortete, sie hätte erst heute Morgen Mr. Gaylords Aufenthaltsgenehmigung abgeholt. Der Polizist befahl ihr, die Pässe und Aufenthaltsgenehmigungen sowohl von Mr. Gaylord als auch von Mr. Chaperoni zu holen und zu ihm zu bringen. Sie solle es heimlich tun und keinen Alarm schlagen. Coburn unterbrach ihn. Was hat sie geantwortet? Sie sagte ihm, heute könne sie die Papiere nicht mehr bringen. Da befahl er ihr, sie morgen früh zu bringen. Er sagte, er mache sie offiziell dafür verantwortlich und er sorgte dafür, dass bei seinen Anordnungen Zeugen zugegen waren. Wenn sie erfahren, dass Farah ihnen nicht gehorcht hat, wir werden uns was ausdenken, um sie zu schützen. Warum sie diese Pässe haben wollen, sagten sie nicht? Nein, sagte Majid. Coburn überlegte. Booker war der Vorgänger von Chaperoni und Gaylord. Hatte das etwas zu bedeuten? Zuerst einmal müssen wir entscheiden, was Farah der Polizei morgen früh erzählen soll. Ich rede jetzt mit Paul Chaperoni und melde mich dann wieder bei Ihnen.